Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Corona-Pandemie bleibt die Lage trotz des Impfstarts extrem angespannt. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler brachte heute wegen der anhaltend hohen Fallzahlen Nachschärfungen bei den Lockdown-Maßnahmen ins Gespräch. Durch die Mutationen aus Großbritannien und Südafrika könne sich die Situation noch verschlimmern. Wieler rief dazu auf, Kontakte weiter zu reduzieren und mehr Homeoffice zu ermöglichen. Das RKI meldete heute 25.164 Neuinfektionen. Die Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erreichten einen neuen Höchststand. Sie stiegen um 1.244.
Impfzentrum statt Eisstadion. Seit heute hat Berlin einen Ort mehr, an dem sich Menschen impfen lassen können. Bundesweit hat inzwischen 1% der Bevölkerung eine Impfung erhalten. Das Paul-Ehrlich-Institut dokumentiert Nebenwirkungen und sagt, die Impfstoffe sind sicher.
Erwartet werden Nebenwirkungen intensiver Art, häufigerer Art, ähnlich wie bei den Grippeimpfungen, vorwiegend bei Jüngeren und nach der zweiten Dosis. Aber diese sind alle vorübergehend, setzen keine Schäden.
Ob Geimpfte immer noch andere anstecken könnten, sei aber nach wie vor unklar. Dennoch setzt das Robert-Koch-Institut große Hoffnungen in die Impfungen. Denn die Zahl der Neuinfektionen geht nicht zurück wie erwartet. Für RKI-Chef Wieler ein Anlass, alle aufzufordern, Kontakte stärker zu beschränken und die Arbeitgeber mehr Homeoffice zu ermöglichen.
Ich kann wirklich nur alle aufrufen, und zwar eben nicht nur alle Menschen und Bürger in unserem Land, dass sie sich entsprechend verhalten, sondern eben auch alle Verantwortungsträger, die ja bestimmte Rahmenbedingungen geben, zum Beispiel in Betrieben, in Firmen. Es ist die Möglichkeit, dass man hier und da einfach noch ein bisschen nachschärft.
Besonders die Lage in den Krankenhäusern sei besorgniserregend, betont Wieler. Sie seien bereits bis zu einem kritischen Punkt ausgelastet. Das Durchschnittsalter der Intensivpatienten sinke, liege derzeit bei etwa 60 Jahren. Zu viel Mobilität statt Lockdown habe zu der schwierigen Situation hierzulande beigetragen, haben Wissenschaftler in Modellrechnungen ermittelt. Ihre Schlussfolgerungen sind klar.
Die Regeln, die dazu führen, dass weniger Kontakte stattfinden, einfach verschärft werden müssen. Das sind die Vorhersagen der Modelle. Und die sind sich alle einig, dass das massiver und effektiver passieren muss, damit wir in eine Phase kommen, in der die Inzidenz halt substanziell und schnell runtergeht.
Aber auch die jetzt schon geltenden Regeln müssten besser befolgt werden. Alle hätten es selbst in der Hand, sich und andere zu schützen.
Wie soeben gemeldet wird, will Kanzlerin Merkel bereits nächste Woche mit den Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Damit würde die ursprünglich für den 25. Januar geplante Konferenz vorgezogen. Das soll Merkel am Abend in einer Online-Sitzung des CDU-Präsidiums deutlich gemacht haben. Seit Wochen gelten in Deutschland scharfe Corona-Beschränkungen, dennoch sinken die Fallzahlen nicht. Welche Maßnahmen wirken, welche nicht? Warum wissen wir darüber so wenig? Damit beschäftigt sich der Faktenfinder auf tagesschau.de. Um Eltern in der Corona-Pandemie zu entlasten, sollen die sogenannten Kinderkrankentage aufgestockt werden, pro Elternteil von 10 auf 20, für Alleinerziehende von 20 auf 40 im Jahr. Das hat der Bundestag heute beschlossen. Damit sollen zu große Einkommenseinbußen vermieden werden, wenn Kinder wegen Schul- und Kitaschließungen zu Hause betreut werden müssen. Das Kinderkrankengeld beträgt 90% des Nettoverdienstes. Nicht nur Eltern sollen entlastet werden. Wie die Leistungen von Schülerinnen und Schülern unter Corona-Bedingungen bewertet werden sollten, wird inzwischen von Bildungsverbänden diskutiert. Viele Schüler befürchten einen minderwertigen Abschluss. Die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz Ernst sagte der Zeitung Die Welt, ein Notabitur müsse auf jeden Fall vermieden werden. Sie werde sich mit den Bundesländern austauschen, wie die Standards unter Corona-Bedingungen beibehalten werden könnten.
Schülerinnen und Schüler in Sorge. Die für sie bis dato wichtigste Prüfung überhaupt steht an. Und auch Henriette Bochmann aus Sachsen befürchtet, dass ihr Abitur eines mit Makel sein könnte. In einer Online-Petition fordert sie eine faire Abschlussprüfung.
Wir haben knapp 4 Monate keinen Unterricht gehabt, also auf jetzt 11. und 12. Klasse verteilt. Und allein schon da sieht man eigentlich, dass es im Vergleich zu den anderen Abiturjahrgängen kein faires Abitur mehr sein kann.
Die erschwerten Corona-Bedingungen treffen nicht nur den Abiturjahrgang. Daher fordern Bildungsverbände mehr Flexibilität und für alle Schüler auf ein Sitzenbleiben in diesem Schuljahr zu verzichten.
Was uns wichtig ist, dass jetzt der Druck genommen wird, der Leistungsdruck, jetzt für Klausuren arbeiten zu müssen.
Einen generellen Corona-Bonus oder gar einen Verzicht auf Prüfungen solle es beim Abitur aber nicht geben, so der Philologenverband.
Ich fordere ein vollwertiges Abitur, aber man kann dieses flexibel gestalten, indem Termine nach hinten geschoben werden, mehr Auswahlmöglichkeiten für Klausurthemen gegeben werden und auch in der Breite gegebenenfalls Abstriche gemacht werden, aber nicht in der Tiefe.
Ziel der Politik müsse sein, ein Abitur zu ermöglichen, das vergleichbar ist mit einem vor Beginn der Pandemie.
Ich möchte nicht, und ich weiß von vielen Schülern, die das genauso sehen, dass es nachher heißt, ihr habt ein geschenktes Abitur oder ein Pudding-Abitur. Das wollen sie nicht. Ja? Das ist ein Nachteil, der sie ein Leben lang begleitet. Und deshalb faire Prüfungen, machbare Prüfungen.
Das wäre auch im Sinne von Henriette Bochmann. Auf die Kultusminister warten also noch eine Menge Hausaufgaben.
In Thüringen wird die geplante vorgezogene Neuwahl des Landtages wegen der Corona-Pandemie verschoben vom 25. April auf den 26. September. Sie fällt dann zusammen mit der Bundestagswahl. Darauf verständigten sich Linke, SPD und Grüne mit der oppositionellen CDU. Hintergrund sind die hohen Infektionszahlen. Für einen Termin im April hätte sich das Parlament bereits im Februar auflösen müssen. Durch die Corona-Pandemie ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr um 5% geschrumpft. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Vor allem die Exporte brachen ein. Zudem verschoben viele Firmen neue Investitionen und auch die Verbraucher gaben weniger Geld aus. Damit ist das Bruttoinlandsprodukt erstmals seit der Finanzkrise 2009 wieder zurückgegangen. Damals war die Wirtschaft um rund 5,7% eingebrochen.
Man sei besser davon gekommen als befürchtet, so der Wirtschaftsminister beim Rückblick auf 2020. Die Lieferketten hätten gehalten, zudem sei es gelungen, durch gezielte Hilfen die Folgen der Pandemie abzumildern.
Und das macht mich optimistisch, dass wir es schaffen können, auch in den nächsten Wochen mit der Pandemie so umzugehen, dass sie den wirtschaftlichen Aufschwung nicht verhindert.
Allerdings sei es zu früh, sich auf konkrete Wachstumszahlen festzulegen. Er hat Kritik am Wirtschaftsminister. Ob und wann Uwe Hauptmann an diesem Aufschwung teilhaben kann, weiß der Hotelier nicht. Er hat seit dem erneuten Lockdown kaum noch Gäste und die versprochenen Zahlungen seien zum großen Teil ausgeblieben.
Noch Anfang November hieß es, Mitte November kommen Abschlagszahlungen, Ende November die Zahlungen. Und wenn wir jetzt heute feststellen, dass wir immer noch keine Zahlung haben, es sind hohe Zahlungen, es sind gute Zahlungen, die in Aussicht gestellt sind, aber sie kommen deutlich zu spät.
Es habe bei einigen Betrieben Verzögerungen gegeben, räumt der Wirtschaftsminister ein. Insgesamt sei die Kritik an der Auszahlung der Novemberhilfen aber nicht gerechtfertigt. 300.000 Anträge seien bearbeitet worden. Man habe
erreicht, dass die Anträge im November gestellt werden konnten, dass Abschlagszahlungen ab dem 27. November gezahlt werden konnten. Ich habe damals angekündigt, wir wollen spätestens ab dem 10. Januar auch die tatsächliche Auszahlung beginnen. Das ist einen Tag später geworden, als wir angekündigt hatten.
Am Abend teilte das Wirtschaftsministerium zudem mit, dass die Antragsfristen für die November- und Dezemberhilfen bis Ende April verlängert werden.
Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus verschärft Frankreich seine nächtliche Ausgangssperre. Nach Angaben von Premierminister Castex dürfen die Franzosen von Samstag an landesweit ihre Wohnungen zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht mehr verlassen. Ausnahmen gelten nur für den Weg zur Arbeit und dringende Familienangelegenheiten. Auch Geschäfte müssen um 18 Uhr schließen. Einreisekontrollen werden verschärft. Eine Woche vor dem Machtwechsel im Weißen Haus hat das US-Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren gegen den scheidenden Präsidenten Trump beschlossen. Die von allen Demokraten und auch von mehreren Republikanern unterstützte Anklage lautet auf Anstiftung zum Aufruhr. Trump habe seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol aufgewiegelt, um zu verhindern, dass sein gewählter Nachfolger Biden offiziell als künftiger Präsident bestätigt wird. Die Entscheidung über die Amtsenthebung fällt im Senat.
Ein Hammerschlag besiegelt den historischen Moment. Das US-Repräsentantenhaus bringt das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump auf den Weg, während überall im Kapitol Mitglieder der Nationalgarde präsent sind. Es ist ein Mittel unserer Verfassung, das garantiert, dass unsere Republik vor diesem Mann sicher ist, der so fest entschieden war, alles zu zerstören, was uns teuer ist und uns zusammenhält. Das Impeachment kommt genau eine Woche nach diesen Bildern. Sie haben das ganze Land erschüttert. Der einzige Anklagepunkt gegen Trump, Anstiftung zum Aufruhr. Anders als beim ersten Impeachment unterstützen dieses Mal 10 Republikaner das Verfahren. Doch die Mehrheit der Partei steht weiter zu Trump, wenn auch manche zögernd. Eine Amtsenthebung wird die Flammen der Parteispaltung weiter anfachen. Das heißt nicht, dass der Präsident frei von Schuld ist. Der ruft in einer Videobotschaft aus dem Weißen Haus zur Versöhnung auf. Kein Wort zum Impeachment, dafür ein Appell an seine Basis. Die Gewalt eines Mobs steht gegen alles, woran ich glaube und wofür unsere Bewegung steht. Jemand, der mich wirklich unterstützt, kann nie für politische Gewalt sein. Political
violence. Dieser ungewohnt verbindliche Ton scheint auch ein Signal an die Republikaner im Senat zu sein. Nur wenn die weiter zu Präsident Trump stehen, hat er noch die Chance auf eine politische Zukunft. Sollte er im Senat unterliegen, kann er definitiv nicht noch einmal als Präsidentschaftskandidat antreten.
Titelverteidiger Bayern München ist im DFB-Pokal überraschend schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Rekordpokalsieger verlor gestern Abend beim Zweitligisten Holstein Kiel nach Elfmeterschießen. Wegen der Corona-Auflagen fand das Spiel ohne Zuschauer statt. Die Holstein-Fans feierten den Sieg spontan vor dem Stadion und in der Stadt.
Das Winterwunder von Kiel. Für eine Nacht ist alles andere fast vergessen.
Ihr seid super geil!
Schluss mit norddeutscher Zurückhaltung. Holstein im Rausch einer Fußballsensation. Da fehlen fast die Worte.
Ich habe jetzt gerade in der Kabine viele verwirrte Menschen getroffen. Insofern muss ich es kurz halten und auf wenige Worte begrenzen. Außerordentliche Leistung meiner Mannschaft.
Es beginnt alles noch relativ normal. Der haushohe Favorit geht nach 14 Minuten in Führung. Serge Gnabry profitiert vom Fehler des Kieler Torwarts Gelios und von einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Gnabry stand im Abseits, trotzdem 0:1, zum Ärger von Kiels Coach Ole Werner. Aber der Außenseiter hält gut mit. Ein langer Ball nach 37 Minuten. Finn Bartels gegen Neuer. Und Bartels trifft zum Ausgleich. 1:1. Münchens Defensive wackelt wieder mal. Die zweite Hälfte, 3 Minuten alt, und der Trippelsieger der vergangenen Saison ist wieder vorn. Leroy Sané perfekt getreten, perfekt getroffen. 1:2. Es läuft die 4. Minute der Nachspielzeit. Kiel mit dem letzten Angriff und der Ball ist drin. Hauke Wahl, der Kapitän. Tatsächlich noch der Ausgleich für Holstein. Die Gastgeber wachsen über sich hinaus und zwingen München erst in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen. Je 5 Spieler treffen sicher, dann scheitert Marc Rocker an Kiels Johannes Gelios. Finn Bartels nutzt anschließend seine Chance, die Sensation perfekt zu machen. Holstein Kiel schreibt Pokalgeschichte, während Bayern München den Abend in der Stadt an der Förde in sehr schlechter Erinnerung behalten wird.
Der Magier Siegfried Fischbacher ist im Alter von 81 Jahren an Krebs gestorben. Fischbacher war Teil des Zauberer-Duos Siegfried und Roy. Jahrelang begeisterten die beiden Deutschen mit ihren weißen Tigern das Publikum in Las Vegas. Nachdem eines der Tiere Siegfrieds Partner Roy bei einem Auftritt angegriffen und schwer verletzt hatte, zogen sich beide weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Erst im Mai vergangenen Jahres war Roy an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 15. Januar.
Von Westen steigt der Luftdruck und es wird etwas freundlicher. Feucht-kalte Luft bringt im Nordosten Deutschlands allerdings noch Schneeschauer, die zum Teil kräftig sind. Im Süden und Südwesten heute Nacht noch teilweise unwetterartige Schneefälle. In den Gebieten dazwischen regional klar und trocken. Mancherorts bildet sich Nebel. Vor allem im Osten morgen weiterhin kräftige Schneeschauer, während die Schneefälle im Süden abziehen. Im übrigen Land recht freundlich. Heute Nacht fast überall Minusgrade an den Alpen, zum Teil sehr strenger Frost. Dort auch morgen klärend kalt, an Rhein und Main immerhin bis 3 Grad. Am Samstag im Norden und Südwesten oft sonnig, vor allem im Mittelgebirgsraum sowie später im Westen Schnee. Am Sonntag im Osten oft sonnig, sonst vielerorts Schnee, in tiefen Lagen später Regen. Die neue Woche beginnt dann verbreitet wechselhaft.
Um 22.15 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Zu viele Ausnahmen, was wir ändern müssen, um die Infektionszahlen zu drücken. Fragen von Karin Mioska an den RKI-Präsidenten und Vorhang auf, wie die Stadt Bremen ihren Künstlern wieder eine Bühne bietet. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.